Ich habe jetzt den großen Literaturverführer Michael Mahr bei mir im Studio, der Schriftsteller und Literaturkritiker, der uns hier auf Radio 3 die Weltliteratur schmackhaft macht. Jede Woche mit einem Werk, erklärt im Detail noch bis zum 25. Januar, dem Datum, an dem Sie Michael Mahr live erleben können in der schönen Lesung von Radio 3 und Radio 1 im großen Sendesaal vom RBB. Da stellt er dann sein neues Buch vor, Das violette Hündchen, mit seinen verschiedenen Streifzügen durch die Weltliteratur, zusammen mit Martina Gedeck und Ulrich Mattes. Bis es aber soweit ist, geht es heute schon mal um das Werk von Patricia Highsmith. Was sollte man am besten über deren Leben wissen, um ihre Romane auch tatsächlich zu verstehen, Herr Mahr?
Im Prinzip kann man auch überhaupt nichts über ihr Leben wissen und kann trotzdem ihre Romane verstehen. Ich habe trotzdem ein bisschen über sie geschrieben, falls sie jemand noch nicht so gut kennt. Also Highsmith wird 1921 in Texas geboren. Und fängt schon mal nicht so toll an. Ihr Vater, ihr leiblicher Vater, trennte sich 9 Tage vor der Geburt von der Mutter. Das heißt, es war schon mal kein ganz idealer Start. In New York studiert sie dann Literaturwissenschaft, jobbt nach dem Abschluss in einem Kaufhaus, in der Spielzeugabteilung, schreibt aber irgendwie und wird dann praktisch über Nacht fast weltweit bekannt, weil ihr erster Roman Strangers on a Train, also zwei Fremde im Zug auf Deutsch, wird 1951 von Hitchcock verfilmt. Und dann erscheint 1956 ihr Roman Der talentierte Mr. Ripley, mit dem man ihren Namen heute eigentlich noch am meisten verbindet. So, und dann ist sie also schon bekannt und berühmt, zieht dann nach Europa endgültig 1963. Es hält sie aber dort nie lange an einem Ort, also sie ist etwas ziellos. Dann lässt sie sich 1981 in der Schweiz nieder aus steuerlichen Gründen. Im Tessin in einem kleinen Dorf namens Tenja, das ich auch mal besucht habe. Sie ist inzwischen schon schwer trunksüchtig und zunehmend menschenscheu, lebt dort sehr einsam bis zu ihrem Krebstod im Jahr 1995. 4 Jahre zuvor, also 1991, hätte sie fast den Literaturnobelpreis bekommen, den sie, wie ich finde, verdient hätte. Der entgeht ihr aber. Ansonsten lebt sie nur von ihren 3 Katzen umgeben, kriegt gelegentlich Pilgerbesuche von Wim Wenders oder Peter Handkes, aber das alles ändert nichts an ihrer Einsamkeit. Ich habe durch Zufall ihre damalige Haushälterin kennengelernt und die hat mir eine irgendwie bezeichnende Anekdote überliefert. Also man stellt sich vor, die weltberühmte Autorin lebt zurückgezogen, aber sieht sich dann irgendwann doch genötigt, sozusagen ihr Entree zu geben und die Dorfgemeinschaft einmal einzuladen. So, dann das Dorf tröpfelt dann ein und steht verlegen herum im Garten. Es gibt dann Häppchen und Apero, werden serviert, alle warten. Nur eine ist nicht zu sehen, die Hausherrin. Sie hatte sich im Klo eingeschlossen, das sie erst verließ, als der letzte Gast gegangen war.
Oh weia, also das klingt hier nach einer Person, die gesellschaftliche Zwänge einfach gar nicht aushalten konnte. Ist davon auch etwas in ihr berühmtes Buch eingeflossen? Also in Der talentierte Mr. Ripley, da geht es immerhin um einen komplett amoralischen Mörder ohne jeden Skrupel.
Ja, da ist sehr viel davon eingeflossen. Highsmith war schon immer vom Amoralischen fasziniert. Das, was man früher poetische Gerechtigkeit genannt hat in der Literaturwissenschaft. Das wird bei ihr völlig auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Guten werden nicht belohnt am Ende und die Bösen nicht bestraft, sondern die Bösen, sie entkommen. Und das Schlimmste ist, wir Leser fiebern mit und hoffen geradezu, dass sie noch einmal entkommen. Das ist eigentlich der Trick, der sie auch so berühmt gemacht hat. Das ist eigentlich unerhört. Also die Sympathien der Autorin für ihren Tom Ripley sind unverkennbar. Jetzt ist natürlich die Frage, die Sie stellen, was reizt Sie so an ihm, dass Sie ihm noch 4 weitere Romane gönnt? Ich würde vermuten, Ihre Obsession und Ihr Lebensthema, der Zwang zum Doppelleben, der Zwang zur Verstellung. Denn das kannte sie. Patricia Highsmith hat ihre Homosexualität zum Teil promisk und immer intensiv ausgelebt, aber konnte sie natürlich zu ihrer Zeit nicht publik machen, nicht öffentlich machen. Den einzigen Roman, der das Thema der lesbischen Liebe offen behandelt, The Price of Salt, den veröffentlicht sie erst unter Pseudonym. 1990 erst gibt sie ihn dann unter eigenem Namen heraus. Darüber sprechen konnte sie nicht, darüber schreiben sehr wohl, eben unter den Schleiern der Fiktion. Und hier sind wir bei Tom Ripley, der den von zu Hause ausgebüxten, dilettierenden Maler Dicky aus Europa zurücklotsen soll nach Amerika zu seinen Eltern, der ihn aber stattdessen umbringt und ein Testament fälscht, um an sein Erbe zu kommen. Doch, und hier wird es interessant, insgeheim begehrt er sein späteres Opfer. Hier von Subtext zu sprechen, wäre schon fast eine Untertreibung. Tom Ripley buhlt um Dickies Freundschaft und Liebe. Er imitiert ihn. Er schlüpft sogar in seine Kleider und er trägt seine Ringe. Er will mit ihm zusammenleben. Die Mordszene auf dem Meer, die berühmte, mit dem Ruder in Hüfthöhe, ist deutlich fallisch unterlegt. Drei Folgebände später tritt Tom dann auch offen als Transvestit in einer Berliner Schulenbar auf.
Und jetzt mal abgesehen vom Subtext Homosexualität, also falls man das nach ihren Ausführungen überhaupt noch Subtext nennen kann, ihr neues Buch, das violette Hündchen Hermar, trägt ja den Untertitel Große Literatur im Detail. Wie ist das denn jetzt hier bei Patricia Highsmith? Was sind da so die spannenden Details, auf die Sie unsere Aufmerksamkeit in Ihrem berühmtesten Roman lenken möchten?
Ja, es gibt da so viele, dass es gar nicht leicht ist, dass ich mich gar nicht auf eines festlegen möchte oder kann. Es strotzt von schönen filigranen Details, aber eines darunter zählt für mich zu den amüsantesten und, wenn man so will, maliziösesten überhaupt. Highsmith hatte ja, wie ich eben erwähnt habe, Literatur studiert und sie kannte die modernen Klassiker. Und ihr erster Ripley-Roman eben, dieser folgt einem ganz bestimmten Modell. Der Ausgangspunkt der Handlung, habe ich ja eben angedeutet, ein junger amerikanischer Mann aus wohlhabenden Verhältnissen, wendet sich von seiner Familie ab und zieht nach Europa. Die Familie macht sich Sorgen und schickt einen anderen Amerikaner auf eine Mission. Er möge doch bitte dem Sohn nachreisen und ihm gut zureden und möglichst dann vielleicht auch schon zur Rückkehr bewegen. So, und das ist exakt die Handlung eines späten Romans von Henry James, The Ambassadors, Die Gesandten. Die Pointe jetzt ist, dass Highsmith sich ganz offen in die Karten blicken lässt, überraschenderweise, macht sie sonst ja nie. Nachdem er Ripley von der Europareise überzeugt hat, fragt ihn der Vater des Abtrünnigen beim Abschied, ob er einen bestimmten Roman von Henry James gelesen habe. Dann sagt Tom, bedauere, Sir, den kenne ich nicht. Er kennt in Wahrheit keine einzige Zeile von Henry James. Drei Kapitel später fällt dann auch der Titel dieses bestimmten Romans. Tom Ripley erkundigt sich in der Bordbibliothek des Passagierdampfers nach den Gesandten, eben den Ambassadors von Henry James. Und da wird ihm nun beschieden, ja, sie führen es durchaus. Das Buch steht aber in der Bibliothek der zweiten Klasse und auf die habe er als Passagier der ersten Klasse leider keinen Zugriff. Mit anderen Worten, Highsmith teilt uns hier mit, hey Freunde, ich beklaue zwar Henry James, ich gebe es offen zu, aber bei mir reist ihr in der First Class.
Das ist ja wirklich ein witziges Spiel mit der Leserschaft und ein Detail, das man erstmal erfassen muss im Werk von Patricia Highsmith, hier mit der literaturdetektivischen Lupe hervorgehoben von Michael Maar. Sie können alle Gespräche zu den Literaturklassikern mit ihm auf unserer Seite online nachhören, radio3.de. Die großen 10, so heißt unsere Reihe, in Vorfreude auf die schöne Lesung mit Michael Maar zu seinem neuen Buch Das violette Hündchen, große Literatur im Detail. Am 25. Januar im großen Sendesaal des RBB, gelesen von Martina Gedeck und Ulrich Mattes. Die Karten für die schöne Lesung, die können Sie bestellen auf radio3.de. Ganz herzlichen Dank, Michael Maar.
Ich danke Ihnen.